Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24.
Mit Ruslan Amirov am Mikrofon. Schön, dass Sie auch dabei sind. Heute beschäftigen wir uns mit der in dieser Woche veröffentlichten Trendstudie Jugend in Deutschland 2024. Und eines zeigt die Studie diesmal deutlich: Zukunftsfreude kommt bei den Jugendlichen gerade nur bedingt auf.
Also ich freue mich eigentlich schon auf meine Zukunft, aber ich habe auch immer ein bisschen Angst wegen den ganzen Problemen, die halt momentan so auf der Welt passieren.
Auch Amnesty International macht sich Sorgen in ihrem neuen Jahresbericht. Und in dem heißt es, dass 2023 kein gutes Jahr für die Menschenrechte war. Wir klären gleich, was künstliche Intelligenz damit zu tun hat. Bei uns wird aber auch gefeiert heute, genauer gesagt das Pessachfest. Und in unseren Kulturtipps erinnern wir an 50 Jahre Nelkenrevolution in Portugal. Diesen Dienstag wurde sie veröffentlicht, die Trendstudie Jugend in Deutschland 2024. Sie trägt den Titel Verantwortung für die Zukunft? Ja, aber. Die befragten Jugendlichen zwischen 14 und 29 Jahren sehen ihre Zukunft also nicht nur positiv. Viele Befragte sind mit der Politik unzufrieden und für die Forscher selbst ist bei den Jugendlichen ein klarer Rechtsruck zu erkennen. Gabriele Knetsch hat mit dem Studienleiter Simon Schnetzer sowie Jugendlichen der Mittelschule Ebersberg darüber gesprochen.
Also ich freue mich eigentlich schon auf meine Zukunft, aber ich habe auch immer ein bisschen Angst wegen den ganzen Problemen, die halt momentan so auf der Welt passieren, wie sich das dann auswirken wird. Halt einmal die ganzen Konflikte momentan auf der Welt und natürlich auch sowas wie Klimawandel und es ist so Inflation, dass alles teurer wird, wie man das dann noch machen soll.
Zu Besuch in der Mittelschule Ebersberg in Oberbayern. Bei Johanna, David, Cynthia, Ekin, Hanassa, Benjamin, Julian und Lucia aus der Klasse 10b. Sie sind zwischen 16 und 17 Jahre alt. Ihre Zukunft sehen sie mit gemischten Gefühlen. Für sich persönlich sind sie zuversichtlich, denn um einen Job müssen sich diese Jugendlichen in Zeiten des Fachkräftemangels keine Sorgen machen.
Also wir persönlich, glaube ich, aus der Runde haben die meistens schon einen Zukunftsplan und die, die einen Job direkt nach der Schule ausüben wollen, haben auch schon den Vertrag unterschrieben.
Du hast einen?
Ja, habe ich schon.
Wo?
Im Autohaus Ebersberg als Automobilkaufmann.
Benjamin weiß also schon, wie es für ihn weitergeht. Eher treibt ihn und auch die anderen die Sorge um, ob ihr Gehalt reichen wird für einen guten Lebensstandard.
Ich bin jung, ich will eine ordentliche Zukunft haben, ich will Geld verdienen, ich will viel Urlaub machen, ich will meinen Spaß haben. Ich weiß einfach jetzt schon, mein Ausbildungsgehalt, das ist wirklich nicht viel. Nach der Ausbildung bekomme ich ein bisschen mehr, aber das ist immer noch nicht das, wo ich mir vorstellen kann. Damit kann ich ein schönes Leben führen.
Die Befürchtung junger Menschen, mit dem eigenen Verdienst den Lebensstandard nicht sichern zu können, ist auch ein zentraler Befund der aktuellen Jugendstudie, sagt der Studienleiter Simon Schnetzer.
Also eine der größten Sorgen ist, dass junge Menschen das Gefühl haben, dass sie den hohen Lebensstandard, den sie haben, also den wir aufgrund, das ging immer aufwärts im Land, nicht halten können.
Sehr gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt bei zu schlechter Bezahlung, so sehen das auch die Mittelschüler aus Ebersberg. So viel arbeiten wie ihre Eltern wollen sie künftig auf keinen Fall. Ekin stellt sich ihr Leben anders vor.
Also auf jeden Fall sehr viel Zeit mit Familie verbringen zu können, weil zum Beispiel bei mir ist es so, dass meine Eltern selbstständig sind und meine Eltern müssen jeden Tag 12 Stunden pro Tag arbeiten und ich sehe sie kaum, dass man halt so wenig arbeiten muss, also das heißt wenig, aber halt höchstens 8 Stunden pro Tag, dass man dann auch noch Zeit für die Familie hat und dass man mindestens ein Auto pro Familie hat, halt allgemein einfach wirklich ein gutes Leben zu führen zu können, ohne dass man jetzt wirklich immer auf Preisschilder oder so achten muss.
Eine Jugend, die auch von vielen Ängsten geplagt wird. Von der Sorge vor Krieg, Klimawandel, Inflation und Altersarmut. Die Studienmacher stellten fest, dass die psychische Belastung bei jungen Menschen nach Corona sogar noch zugenommen hat. 11% der Befragten gaben an, wegen psychischer Störungen aktuell in Behandlung zu sein. Der Leiter der Studie sagt:
Der Krisenmodus, den wir schon vor 2 Jahren gesehen haben, der hält an. Und er wird leider nicht weniger. Also die Krisen, die kommen, aber sie gehen nicht wieder. Die Inflation bleibt, Krieg, die Sorge, dass der Wohnraum so teuer ist. Aber, und jetzt kommt dann noch was dazu, was wir damals noch nicht hatten, zum Beispiel Flüchtlingsströme. letztes Jahr noch 20%, die sagen, das macht mir Sorge. Mittlerweile sind es 41%. Also junge Menschen haben eine sehr große Zukunftsangst.
Auch die Ebersberger Jugendlichen haben Zukunftsängste, die durch soziale Medien noch befeuert werden, sagt zum Beispiel David.
Im Moment wird ja sehr auf Social-Media-Plattformen darüber gesprochen, dass anscheinend ein dritter Weltkrieg ausbrechen soll. Und ich finde meiner Meinung nach, dass Deutschland und auch manche andere Länder sehr viel Geld oder manchmal auch zu viel Geld an die Ukraine spenden, auch wenn es dann wahr ist, dass ein anscheinend dritter Weltkrieg starten soll, besitzt Deutschland im Moment nicht die beste militärische Ausstattung.
Zu einem überwiegenden Teil informieren sich junge Menschen über soziale Medien. Das Potenzial für rechtspopulistische Einstellungen in der jungen Generation hat sich nach Aussage der Studie verstärkt. Befragt man 14- bis 29-Jährige nach ihrer Parteipräferenz, kommt die AfD mit 22% auf Platz 1.
Diesen Rechtsruck machen wir stark daran fest, dass junge Menschen auf die Politik schauen, auf ihre eigene Lebenssituation, die so schlecht und von der Perspektive her so negativ ist wie noch selten und das Gefühl haben, die Politik bietet hier keine Antworten. Wir bezeichnen es einen Rechtsruck, weil die Bereitschaft, also die Offenheit für rechte Positionen größer ist oder einfach Ängste, die sich auch aus diesen Themen nähern, gestiegen ist. Allerdings ist es noch keine Radikalisierung. Also ganz viele, bei denen wir diese Tendenz nach rechts sehen, sind nicht gefestigt rechtspopulistisch, sondern sind hoffnungslos in der aktuellen Regierungspartei.
Die Ebersberger Mittelschüler sind da zwiegespalten. Auch sie sind eher unzufrieden mit der Politik. Auch sie kennen Jugendliche, die die AfD gut finden. David erklärt sich das so.
Also ich vermute einfach, dass genau wegen der Inflation, dass einfach sehr viele Jugendliche der Meinung sind, dass Alternative für Deutschland was daran ändern kann, dass die Preise wieder runtergehen. Aber ich bin mir persönlich selber nicht ganz sicher, ob dies wirklich passieren wird.
Angst vor Migranten haben David und seine Klassenkameraden allerdings nicht. Sie haben ja teilweise selbst einen Migrationshintergrund.
In den Schulen fällt es einfach auf, dass fast 70% nicht rein deutsch sind. Und das sind ja genauso Menschen, das sind genauso meine Freunde und die gehören zu unserem Land.
Mit diesem Thema, mit dem Migrationshintergrund, dass die ganzen Leute abgeschoben werden sollen, das hat dann natürlich einem direkt Angst gemacht, weil das wurde dann komplett auf TikTok ist viral gegangen. Und dann hat man so wirklich im Inneren eine Angst gehabt, ob das wirklich so ist, weil es geht schlussendlich um meine Zukunft, um die Zukunft meiner Eltern, meiner Familie.
Die Jugend im Jahr 2024, so könnte das Fazit lauten, ist trotz objektiv guter Arbeitsmarktchancen genauso verunsichert, wie es derzeit viele Erwachsene sind. Aber völlig desillusioniert sind sie nicht, sagt Simon Schnetzer nach der Auswertung der Studie.
Junge Menschen sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Allerdings sind sie sich auch dessen bewusst, dass sie die Dinge, die sie brauchen, um eine gute Zukunft zu gestalten, dass sie das nicht alleine können, sondern von Seiten der Politik, Wirtschaft, Bildungssystem entsprechend Unterstützungen für gute Rahmenbedingungen dafür brauchen.
Verantwortungsbewusst, aber pragmatisch. So gehen die Ebersberger Mittelschülerinnen und Schüler ihre Zukunft an. Die 16-jährige Hanassa sagt:
Man kann ja Fleisch essen, noch weitermachen, aber auf andere Sachen zu verzichten, mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren und einfach solche Sachen. Es muss ja nicht direkt was Großes sein, sondern kleine Schritte, die dann halt alle gemeinsam zum Großen führen, zum großen Ziel der Weltgesundheit zu helfen.
Mit kleinen, aber beständigen Schritten gemeinsam in eine positive Zukunft gehen. Gabriele Knetsch war das zur Trendstudie Jugend in Deutschland 2024. Und während die Jugendlichen noch skeptisch in die Zukunft schauen, da sagt uns Amnesty International zur gleichen Zeit, dass es früher auch nicht besser war. Die Menschenrechtslage hat sich 2023 weltweit nochmal verschlechtert. Daran ist auch der Krieg in der Ukraine schuld, aber nicht nur. Matthias Bertsch über die Schattenseiten der künstlichen Intelligenz.
Menschenrechte sind weltweit bedroht wie seit langem nicht mehr. Das ist das düstere Fazit des aktuellen Berichts von Amnesty International. Betroffen ist vor allem die Zivilbevölkerung, sei es im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine oder im Sudan, wo mehr als 8 Millionen Menschen auf der Flucht vor den bewaffneten Konfliktparteien sind. Aber auch der Militäreinsatz Israels im Gazastreifen verstoße gegen das humanitäre Völkerrecht und könne durch den brutalen Überfall der Hamas nicht gerechtfertigt werden, betonte Julia Duchow. Die Generalsekretärin von Amnesty International in Deutschland wünscht sich auch von der Bundesregierung deutlichere Worte.
Wenn Deutschland, wie im Fall von Israel und dem Konflikt im Gaza, Kriegsverbrechen nicht anspricht, dann wird internationales Recht geschwächt, weil es so aussieht, als würden wir nur dann auf das internationale Recht pochen, wenn es uns in den Kram passt sozusagen. Und dann, wenn befreundete Staaten betroffen sind, wir dann nicht so konsequent die Einhaltung fordern. Und das schwächt die Standards insgesamt, weil dann beim nächsten Mal kann ja eine Konfliktpartei sagen, wieso? Ihr habt es ja auch in dem Konflikt nicht gefordert.
Die klare Parteinahme zugunsten Israels habe auch zu Einschränkungen der Menschenrechte in der Bundesrepublik geführt, so Duchow, vor allem im Bereich der Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Offen antisemitische Parolen seien nicht akzeptabel, doch die Befürchtung allein könne generelle Verbote pro-palästinensischer Demonstrationen nicht rechtfertigen.
Eigentlich sind die Grenzen nur die strafbewehrten Grenzen, also wenn Strafrecht erfasst ist. Und deswegen ist es wichtig, dass die Polizei sehr besonnen und klar überprüft, sind sozusagen Rechtsverstöße, die auch strafbewehrt sind, kommen diese vor. Ich glaube, es ist wichtig, dass es eben keine pauschale Verbote gibt. Und die haben wir 2023 aber beobachten können, die präventiv auch noch ausgesprochen wurden. Und da, glauben wir, ist dann die Verhältnismäßigkeit bei der Einschränkung der Versammlungsfreiheit nicht gewahrt.
Einen weiteren Schwerpunkt legt der Bericht auf die vielfältigen Überwachungstechnologien der künstlichen Intelligenz, kurz KI.
KI wird besonders dort zum Schaden der Menschenrechte eingesetzt, wo es um die Menschenrechte ohnehin schon nicht gut steht,
erklärt die Amnesty-Expertin für Menschenrechte im digitalen Zeitalter, Lena Rohrbach.
Das ist beispielsweise der Fall in Russland, wo sie zur Überwachung von Demonstrationen eingesetzt wird, in China, wo sie für die Diskriminierung der Uigurinnen und ihre Überwachung eingesetzt wird, im Iran, wo sie eingesetzt wird, um Frauen zu identifizieren, die sich dem Verschleierungszwang widersetzen. Oder in Staaten, die nicht dafür aufgestellt sind, KI einzusetzen, wie beispielsweise in Serbien, wo Menschen zu Unrecht keine Sozialhilfe mehr erhalten, weil ein algorithmisches System das so beschlossen hat.
Aber auch in demokratischen Staaten habe der Einsatz künstlicher Intelligenz oft negative Konsequenzen für den Menschenrechtsschutz. So verstärkten diskriminierende Algorithmen Ausgrenzung und Rassismus. Und auch die geplante intelligente Videoüberwachung bei den Olympischen Spielen in Frankreich könne zu einem übermäßigen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Aufgenommenen führen, so Rohrbach, zumal Pilotprojekte nicht selten der erste Schritt zu einer weiteren Nutzung der technologischen Möglichkeiten seien.
Wie autokratische Staaten künstliche Intelligenz nutzen, um ihre Bürger zu überwachen. Das war Matthias Bertsch zum Jahresbericht von Amnesty International. Bis Dienstag, den 30. April, feiern Jüdinnen und Juden weltweit das Pessachfest. Dabei erinnern sie sich an den Auszug ihres Volkes aus Ägypten. Also ein Fest der Freiheit sozusagen. Der Konflikt zwischen Israel und der Hamas legt aber einen dunklen Schatten darüber. Meine Kollegin Astrid Uhr war Anfang der Woche dabei beim Pessachfeiern in Amberg.
Damit ein Fest schön wird, spielt gutes Essen eine wichtige Rolle. So auch beim jüdischen Pessachfest, das dem Auszug der Juden aus Ägypten gedenkt. In der Küche der jüdischen Gemeinde Amberg sind die Gemeindemitglieder schon lange vor dem Festmahl am Abend am Werkeln. Drei Öfen und zwei Herde sind gleichzeitig in Betrieb. Köchin Sultanova Amira.
Wir haben heute ab 10 Uhr vorbereitet gefüllte Fisch. Der Fisch, das richtigste Essen für die Pessach. Wir haben gekocht die Suppe, wir haben gemacht Knödel, wir haben Kartoffeln, wir haben Fleisch gemacht.
In der Speisekammer neben der Küche stehen schon Salatschüsseln, Fischplatten und Gemüse bereit. Im Festsaal nebenan sind die Tische bereits für 90 Gäste eingedeckt. Ein Tisch bleibt in diesem Jahr allerdings leer. Auf den vier Stühlen erinnern Fotos mit Namen an die noch vermissten Geiseln in Gaza. Einer von ihnen ist Vater Jarden Bibas, 34 Jahre alt. Auf dem Foto aus guten Zeiten hält er sein Baby auf dem Arm. Rabbiner Elias III von der israelitischen Kultusgemeinde Amberg.
Am Pessachfest denken wir auch an die Geiseln, die immer noch in der Gefangenschaft von der Hamas sind. Wir wünschen uns, dass sie freikommen, dass sie wieder mit ihren Familien feiern können, dass es wieder Frieden gibt und dass wir uns wieder auf das konzentrieren können, Beziehungen aufzubauen und die Welt aufzubauen im Positiven.
Unter den Festgästen ist auch Jüdin Dorothea Wojciechowski-Fried, 83 Jahre alt und Holocaust-Überlebende. Sie lebt heute in Tirschenreuth und ist extra zum Pessachfest nach Amberg gekommen.
Wir hoffen, dass die Geiseln frei werden und dass das Volk Israel wieder ganz frei wird. Das Wichtige ist Frieden, Frieden in der ganzen Welt, nicht nur für das Volk Israel, für alle Menschen auf der Welt.
Das ständige Ringen um Freiheit und Frieden prägt die Geschichte des jüdischen Volkes. An die Flucht aus Ägypten sollen auch die vielen symbolischen Speisen erinnern beim Sederabend zur Eröffnung des Pessachfestes. Zum Beispiel das einfache, ungesäuerte Matzenbrot, das gestern Abend bei der jüdischen Gemeinde Amberg im Speisesaal vor jedem Teller lag. Das Brot, das auch vor 3000 Jahren die Vorväter gegessen haben.
Es war das Brot, das man in der Gefangenschaft bekommen hatte, ganz einfaches Brot, nur Mehl und Wasser. Und dass die Juden ausgezogen aus Ägypten hatten sie keine Zeit. Sie mussten ganz schnell aus Ägypten gehen und ganz schnell das Brot in den Ofen tun und dann ist diese Matza entstanden. Dann haben wir das Maror, das Bitterkraut. Dieses Jahr haben wir viel Bitteres auch erlebt. Dann haben wir den Karpas, der erinnert uns an Freiheit. Man taucht es dann in Wasser ein, Salzwasser. Das ist auch Traurigkeit, aber trotzdem, wir sind freie Menschen geworden. Nur freie Menschen tauchen in Wasser ein.
Karpas ist hebräisch und bezeichnet rotes Gemüse. In Amberg liegen deswegen Radieschen auf dem Teller. Auch ein Ei ist dabei, zur Erinnerung an das Festtagsopfer. Doch vor dem Essen wird erst Gottesdienst gefeiert. Gegen 20 Uhr füllt sich die Synagoge in Amberg immer mehr. Unter den Besuchern sind auch Verwandte, die extra aus Israel und Amerika angereist sind. Nun feiern alle zusammen 8 Tage lang Pessach. Das in der Küche der Synagoge vorgekochte Festessen reicht auf jeden Fall für 2 Tage.
Der Konflikt zwischen Israel und der Hamas wirft seine Schatten über das Pessachfest. Das war ein Beitrag von Astrid Uhr. In unseren Kulturtipps blicken wir nun voraus auf das Münchner Dogfest. Vorher blicken wir aber zurück auf die Nelkenrevolution in Portugal vor 50 Jahren.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade.
Dieses Lied mit dem Titel Grandola von dem portugiesischen Poeten und Sänger José Alfonso war 1974 im Radio das geheime Signal für die sogenannte Nelkenrevolution. Seca, wie er von seinen Anhängern genannt wird, wurde 1929 geboren und lebte einige seiner Jugendjahre in den portugiesischen Kolonien Angola und Mosambik. Zu hören ist Grandola, das die Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit besingt, am kommenden Donnerstag im Rahmen eines Konzertabends im Eine Welthaus München. Damit erinnert der Münchner Verein Lusophonia an die Nelkenrevolution vor 50 Jahren, als sich das diktatorisch regierte Portugal in eine Demokratie verwandelte, durch die die afrikanischen Kolonien unabhängig wurden. Neben dem Konzert wird heute Abend im Eine Welthaus eine Fotoausstellung eröffnet. Luisa Costa-Hölzl, die Vereinsvorsitzende, war 18 Jahre alt, als die Diktatur in Portugal ins Wanken geriet. Die heute 68-Jährige hat 1974 die Umstände des von den Militärs angeführten Umsturzes in Lissabon miterlebt. Sie mussten, so Costa, auf die Unabhängigkeitsbewegungen reagieren.
Diese Militärs konnten nur so weiter denken, weil ja die Befreiungsbewegungen in Afrika, in Angola, in Mosambik waren. Und diese Befreiungsbewegungen, die haben sich wirklich da eingesetzt für Unabhängigkeit und für Dekolonisation und dass dieses Imperium und diese Idee von Imperium aufhört.
Senhores trabalhando na França, ganhar dinheiro, falávamos como os franceses. Monsieur, monsieur, comment allez-vous?
Von der Nelkenrevolution erzählt auch der Film Capitais Ger Abril, der am Donnerstag im Rahmen der Lusophonia-Reihe zu sehen ist. Ein junges Liebespaar verabschiedet sich am Bahnhof. Er muss zurück zu seiner Einheit, sie ist in Sorge. Das Melodrama aus dem Jahr 2000 von Maria de Medeiros zeigt die 24 Stunden nach Beginn der Nelkenrevolution. Eine Diskussionsveranstaltung im Anschluss an die Filmvorführung geht der wichtigen Frage nach, warum in Portugal wie in anderen Ländern Europas heute rechte Kräfte wieder an Boden gewinnen. Alle Infos für die Veranstaltungsreihe im Eine Welthaus unter lusophonia-münchen.de.
Schön, dass Sie da sind.
Das ist ein Fest für Einheimische, was wir machen und nicht für Fremde. Die können gehen zur Diakonie, die können gehen zur Kirche, die können gehen zur Tafel, wo auch immer. Die können gehen zu diesen ganzen Sozialarbeitern und da haben sie genug, wo sie abgreifen können, was sie auch machen.
Eine Szene auf dem Marktplatz im südthüringischen Weiler Kloster Vesra. Politisch rechts- und politisch linksgesinnte leben in diesem Fachwerkhäuserstädtchen Tür an Tür. Der Goldene Löwe mit ausgewiesenem Stammpublikum befindet sich ein Haus weiter neben dem Kiosk des weltoffenen Thüringers, der vom allzu deutschnationalen wenig hält. Hier wird im September gewählt. Der Film Fragmente aus der Provinz bringt einem die politisch zugespitzte Lage der gegnerischen Lager nahe. Die Doku von Martin Weinhardt ist auf dem 39. Dogfest München zu sehen, im Rahmen des Dogfest Fokus, für den Festivalleiter Daniel Sponsel und sein Team den passenden Titel Demo Crazy gefunden haben.
Wir haben die Filme dazu. Also es ist nicht so, dass wir uns im Herbst zusammensitzen und überlegen, was für ein Thema hätten wir denn gerne, sondern wir finden das Thema aufgrund der eingereichten Filme. Und wir haben jetzt super starke Filme, die wirklich den Zustand der Demokratie in den Kernländern in Europa, ja, auf Herz und Nieren prüfen, also in Deutschland, in Österreich, die Demokratie zu diskutieren und zu hinterfragen und vor allen Dingen auch aufzublättern, unter welcher Gefahr sie steht, ist eine total wichtige und zentrale Aufgabe.
Das Münchner Dogfest beginnt am kommenden Mittwoch, den 1. Mai. Der Eröffnungsfilm Watching You, die Welt von Palantir, von dem Regisseur Klaus Stern, zeigt eine US-Firma, die sich mit der Analyse von großen Datenmengen einen Namen gemacht hat bei Regierungen und internationalen Thinktanks. Mit dem Anspruch, durch ihre Berechnungen könne sie militärische Zuspitzungen und terroristische Ereignisse vorausberechnen und damit für Sicherheit sorgen. Einerseits. Andererseits könnte man auch kritisch einwenden, was ist mit dem Datenschutz?
Es ist ein bisschen wie mit einem Stuhl. Ich kann auf einem Stuhl sitzen oder ich kann mit einem Stuhl auch jemanden erschlagen. Also, und Daten sammeln an sich ist per se ja nicht gut oder schlecht, aber es gibt diese Möglichkeit. Und insofern ist der Film Watching You relevant und er geht uns alle an, weil diese Technik gibt es nun mal und diese Unternehmungen, die damit auch ein Geschäft machen. Das ist auch ein wichtiger Aspekt für einen Eröffnungsfilm, dass die einzelnen Leute aus dem Publikum auch persönlich letztendlich anspricht. Also ein Thema, mit dem ich mich eigentlich auch selbst beschäftige.
109 Filme aus 51 Ländern sind auf dem Dogfest München zu sehen. Für 28 Dokus bietet das Festival die Welt, für 55 die Deutschlandpremiere und ist damit eines der international renommiertesten seiner Art. Alle Infos über Kinos, Karten und Anfangszeiten sind zu finden unter dogfestmünchen.de.
Das Münchner Dogfest beginnt also nächsten Mittwoch, den 1. Mai. Karten, wie gerade gesagt, unter dogfest-münchen.de. Das waren die Kulturtipps von Ulrich Möller-Arnsberg und das war auch das interkulturelle Magazin für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Ruslan Amirov.